Ich meine, wir behandeln Menschen in allen Facetten, wie es sie gibt, ja, mit allen Emotionen, mit allen Bedürfnissen, die mitbringen. Und ich möchte die Menschen auch sehen. Also ich möchte halt nicht nur die Diagnose sehen oder das Symptom, sondern ich möchte auch den Menschen dahinter sehen, sowohl die Eltern als auch die Kinder.
Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher. Ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von 3 Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Es geht um Therapie, Ergotherapie, Physiotherapie, wann, wie, wo und warum. Ganz grob gesagt, ich habe eine wundervolle Gästin, Maike. Wer auf Insta unterwegs ist, kennt sie sicherlich. Da ist sie unter Kinderphysio Maike unterwegs und hat ganz viel zur gesunden Bewegungsentwicklung von Kindern da. Ja, um was geht es heute? Es geht um die Frage eben, wann macht Ergotherapie, Physiotherapie Sinn? Wie kommen wir dahin? Was ist für uns als Eltern wichtig? Gibt es vielleicht auch No-Gos? Und für dich als Therapeut, Therapeutin ist diese Podcast-Folge auch sehr wertvoll, weil auch, ja, wir das ja auch kennen. Wie ist das mit der Haltung? Wie ist das mit Kolleginnen, Elternarbeit? Beleuchten wir von beiden Seiten sozusagen, was für die Eltern wichtig ist und was für die Therapeutinnen wichtig sind. Also, wenn du Elternteil bist und Fragen um Therapie hast, ist das deine Podcast-Folge. Und wenn du selbst Ergo- oder Physiotherapeutin bist, wirst du auch ganz viel davon mitnehmen können. An dieser Stelle möchte ich nochmal an alle Kolleginnen und Kollegen eben, die auch Eltern unterstützen, als, mag es als Therapeut, Coachin, Trainerin sein, dass genau in wenigen Tagen, am 13. Februar sozusagen der Entwicklungsraum startet. Das ist Supervision, Mentoring und mehr. Da begleite ich dich in deiner beruflichen Entwicklung auf jeden Fall. Es ist einerseits ein sicherer Rahmen, wo du immer deine Fragen stellen kannst, wo du immer deine Haltung entsprechend Unterstützung bekommst. Genau, weil das wird tatsächlich Spoiler-Teil auch in der Podcast-Folge sein. Maike und ich kennen es selber, wie schwierig es manchmal ist, als Therapeutin nicht mit anderen Therapeutinnen zu arbeiten, die eine andere Haltung haben. Und das ist so sicher im Entwicklungsraum, dass die Haltung uns vereint. Und wir haben eben immer supervisorische Räume, wo du deine Fragen reinbringen kannst. Und gleichzeitig bringe ich auch Themen mit rein, wo du meine Erfahrungen, mein Input, mein Wissen auch bekommst, dass du da auch nochmal mehr wachsen kannst. Es geht genau um Werte. Wir beschäftigen uns mit dem Nervensystem. Wir beschäftigen uns damit, dass du das für dich passende Marketing findest, wie du mit elterlichen Erziehungsdifferenzen umgehen kannst. Neurodivergenz ist ja so ein Thema, was so wichtig ist und präsent ist. Da mache ich dich fit. Produktentwicklung, wie kannst du dein Angebot passend für deine Leute machen? Besonderheiten in den Entwicklungsphasen, wie der Autonomiephase, der Wackelzahnpubertät und der Pubertät. Und auch nochmal, wie du mit KI dir dein Leben leichter machen kannst. Und wir gucken auch nochmal auf, was ich sehr wichtig finde, Mental Load, emotionales Load, wo ich ganz ehrlich sagen muss, manchmal machen wir da auch ganz schön Mist in der Praxis. Da verstärken wir Systeme, ohne es zu wollen. Und da ist es wichtig, dass wir sortieren können und dass wir da fit sind. Und auch das bekommst du im Entwicklungsraum. Und der Entwicklungsraum ist perfekt für dich, wenn du eben dir deine Werte wichtig sind, wenn die Qualität deiner Arbeit dir wichtig ist. Und du kannst schon voll in deiner Selbstständigkeit sein. Du kannst aber auch zum Beispiel noch, was heißt noch, vielleicht ist es dein Weg, halbe machen. Vielleicht hast du eine Festanstellung und möchtest mehr freiberuflich deinen Werten entsprechend arbeiten. Vielleicht machst du auch gerade noch eine Ausbildung und wünschst dir Begleitung am Übergang in dein Berufsleben. Dann ist der Entwicklungsraum auch perfekt für dich. Und an alle Eltern, die möchte ich nochmal an den Erziehungsbooster erinnern. der sich wirklich lohnt, wenn ein Kind in der Wackelzahnpubertät ist. Das ist ein Audiokurs für kleiner Preis, große Wirkung. Die Beziehung, die Stärke eurer Beziehung, die Qualität eurer Beziehung macht so viel aus für die Entwicklung deines Kindes. Auch da sprechen wir tatsächlich aus dem therapeutischen Kontext für, aber für dich als Mama. Den Link zum Beziehungsbooster findest du in den Shownotes. Ich verspreche dir, euer Alltag wird damit leichter. Liebe Maike, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Genau, wir treffen uns hier ja als interdisziplinäre Kolleginnen. Du als Physiotherapeutin, ich als Ergotherapeutin. Und wir wollen so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wann, wie, wo so eine Therapie vielleicht Sinn macht. Du erlebst es wahrscheinlich auch oft, ich erlebe es auch häufiger. Ja, Therapie, was ist das? Muss das? Wie denn? Wann denn? Und da wollen wir einfach so ein bisschen euch die Gelegenheit geben, die zuhören, hier eine erfahrene Physiotherapeutin, mich als Ergotherapeutin, genau, an der Strippe zu haben. Und ein anderes Thema ist, was auch ganz viel immer Thema ist, ja, wie ist die Haltung, wie, wenn auch andere Therapeutinnen reinhören, wie können wir unsere, ja, bedürfnisorientierte Haltung auch in die Therapie bringen und aber wie können wir auch gucken, wie eine Therapie zu uns passt und was machen wir, wenn eine Therapie nicht zu uns passt und was können wir als Eltern vielleicht auch machen, damit eine Therapie vielleicht ganz gut passt. Ein buntes Thema, ein großes Gespräch, die große Herausforderung wird wahrscheinlich die Zeit sein. Liebe Maike, wann macht Physiotherapie Sinn? Aus deiner Perspektive.
Vielen Dank erstmal, liebe Kiran, für deine Einladung. wann macht Physiotherapie Sinn? Also generell möchte ich erstmal sagen, wir sind ja ein Heilmittel. Also du als Ergotherapeutin, ich als Physiotherapeutin, auch die LogopädInnen sind Heilmittel. Das heißt, wir dürfen behandeln auf Geheiß eines Arztes. Wir kriegen eine Verordnung und dann sagt der Arzt, hier, das und das, mach mal. Und dann dürfen wir behandeln. Was wir alternativ machen dürfen, ist, dass wir einmalig beraten dürfen. Also ihr könnt, zumindest ich kann jetzt nur als Physio sprechen, zu uns kommen und sagen, wir hätten gerne einen Beratungstermin. Dann läuft das auf Privatzahlerbasis. Da dürfen wir einmalig gucken, Anamnese machen, Befund machen und sagen, okay, an dieser Stelle geht mal zum Arzt zurück. Wir würden euch empfehlen, Therapie zu machen oder nee, macht mal das und das zu Hause, das wird schon passen. Was wir eben dann in dem Rahmen nicht machen dürfen, ist das wirkliche Behandeln.
Ja.
Genau. Also das wären so die zwei Möglichkeiten in der Physiotherapie, um überhaupt zu uns zu kommen.
Genau, du hast jetzt gesagt, der Arzt entscheidet das. Die Praxis ist, dass wir Eltern ja oft einen sehr genauen Blick haben, wann, also manchmal spricht es der Arzt an, aber ich erlebe es einfach auch sehr häufig. Vielleicht spricht es im Kindergarten, in der Schule jemand an. Vielleicht haben wir selber so ein Gefühl. Wann wäre jetzt sozusagen aus physiotherapeutischer Sicht, wo du Eltern sagen würdest, man kann ja auch mal den Arzt ansprechen. Was sagen sie denn dazu irgendwie? Also dafür einstehen.
Ja, also generell mag ich alle Eltern ermutigen, die von außen oder auch von sich selber den Eindruck haben, okay, hier läuft irgendwas schief, ich brauche Ergo, Physiologo, was auch immer, möchte ich euch ermutigen, da wirklich den Gang zum Arzt zu gehen, zum Kinderarzt erstmal und zu sagen, hey, ich bin echt besorgt, mir ist das und das aufgefallen, meines Wissens nach ist das doch so und so oder die pädagogischen Fachkräfte haben das und das gesagt, das ist auffällig, können wir da Therapie machen? Und bestenfalls sagt der Arzt, ja, oh, ich mache mal ein paar Tests, sehe ich auch so, hier haben Sie die Verordnung. Worst case, sagt er das nicht? Dann wird es ein bisschen problematischer. Dann kannst du nochmal versuchen, über andere Fachärzte daran zu kommen. Also jetzt in meinem Fall vielleicht über einen Orthopäden, über einen Kinderorthopäden. Mag ich immer empfehlen, eher zum Kinderorthopäden zu gehen, weil die ja eben spezialisiert sind auf die orthopädischen, kinderspezifischen Themen. Das ist manchmal einfacher, darüber eine Verordnung zu bekommen. Bei euch Ergotherapeutinnen, was wäre das da für ein Facharzt?
Ja, bei uns sind es dann, gerade wenn es so Konzentrationssachen sind, öfters dann, es hängt ja dann sozusagen auch mal ein bisschen so vom Budget ab auch. Also Kinderärzte haben da nicht so ein großes Budget. Und zum Beispiel, wenn man im SPZ ist, also Sozialpädiatrisches Zentrum, oder beim KJP, also Kinder- und Jugendpsychologe, also es kommt dann wieder auf die Themen drauf an. Die haben da größere Kapazitäten. Oder es kann auch Genau, Hals-Nasen-Ohren-Geschichten manchmal sein, die zur Ergo führen. Dann kann es da auch wieder der Facharzt in die Richtung machen. Aber was wären denn zum Beispiel jetzt orthopädische Sachen, die zu einer Physio führen würden?
Also ich sag mal so ganz pauschal, es gibt jetzt kein das abhaken, aber so ganz global, wenn du eine Seitendifferenz bemerkst. Also wenn du bemerkst, okay, auf der einen Seite immer macht das Kind das so und auf der anderen Seite nicht. Oder wenn ich den Rücken angucke, das sieht irgendwie überhaupt nicht symmetrisch aus von hinten, sowas. Oder die Beinachse sieht auf der einen Seite ganz anders aus als auf der anderen. Und das verändert sich auch nicht, sondern es bleibt so. Also alles, was sozusagen, wir nennen das Konstanz, was als Konstante irgendwie als Abweichung bleibt, das ist auf jeden Fall so ein Klingelingeling, aufgepasst, bitte weitergehen. Und ansonsten bei den kleineren Kindern, alles, was sozusagen diese Grenzsteine überschreitet. Also es gibt die Grenzsteine, das könnt ihr auch googeln, da gibt es so eine tolle Übersicht, was muss ein Baby wann wirklich als Grenzstein können. Zum Beispiel mit 18 Monaten sollte es laufen. Und ein Baby, ein Kind, was mit 18 Monaten nicht läuft, gehört definitiv zur Vorstellung beim Kinderarzt, damit es abgeklärt wird. Warum, wieso, weshalb? Und meistens bekommen die dann auch eine Verordnung.
2 meiner 3 Kinder sind tatsächlich da noch nicht gelaufen.
Ja.
Und die sind dann einen Monat später gelaufen. Naja, aber wir waren, glaube ich, im Gespräch mit der Kinderärztin, genau. Und da war es tatsächlich, keine Ahnung, was es da war. Das sind heute die größten Sportskanonen und wir machen manchmal Witze drüber. Damals habe ich von außen, hey, du bist doch Ergotherapeutin und deine Kinder können noch nicht laufen.
Ja, wenn du dann siehst, okay, alle Schritte davor haben stattgefunden und es gibt keine Abweichung, dann kannst du da ja auch relativ entspannt sein. Nur wenn das eben nicht der Fall ist, dann gehört es schon therapiert.
Genau, einfach mal drauf gucken, so, weil es könnte ein Stolperstein sein, es könnten 3 Stunden Physio sein oder je nachdem, was auch länger ist, um dann da drauf zu gucken und vielleicht, genau, das fehlende Steinchen irgendwie sozusagen da anzubahnen, dass es loslaufen kann. Ja.
Genau.
Okay, dann kann ich ja gerade nochmal so ein bisschen in die Ergotherapie gucken, einen Blick mit reinnehmen, weil Ergotherapie ist, glaube ich, auch für viele Leute sehr, sehr, wann ist Ergotherapie denn notwendig? Und es ist auch tatsächlich ein bisschen schwierig zu definieren, weil wir Ergotherapeutin so von der Grundausbildung eigentlich für fast alles erstmal ausgebildet sind. Und wenn wir jetzt so rund um die Einschulung einfach auch Grundschulalter schauen, ist, wenn etwas in der Wahrnehmung auch auffällt, also wenn ein Kind sich so gar nicht dreckig machen möchte, wenn ein Kind so gar nicht klettern möchte, also der Gleichgewichtssinn so gar nicht ist, einen riesen Bogen von Rollern macht oder solche Sachen, also alles, was im Gleichgewicht ist. Wenn ein Kind sich wirklich sehr, sehr viel stößt, solche Sachen, das könnte sein. Und manchmal hat es dann auch so ein bisschen Zusammenhänge, dass Trockenwerden total schwierig ist und dann fällt auf eben, dass diese taktile Wahrnehmung ein Thema ist und dann kann man da nochmal ja gemeinsam drauf gucken. Das ist sozusagen ein großer Themenbereich. Der andere Themenbereich ist, was ich immer sage, wirklich ein Grenzding ist zur Einschulung, sollte die Händigkeit klar sein. Mhm. Wenn so ein paar Monate vor der Einschulung das Kind noch sehr viel wechselt, dann ist es einfach gut, da zu einer Ergotherapeutin zu gehen, Ergotherapeuten auch ein bisschen gucken, kennen die sich aus. Ich hatte gerade eben gesagt, wir sind für fast alles grundausgebildet. Und dann macht es oft nochmal Sinn, auf der Internetseite zu gucken, wohin hat die Person sich spezialisiert.
Oh ja.
Mhm. Weil der Bereich einfach so groß ist, macht es öfters Sinn, so ein bisschen die Spezialisierung anzugucken. Und dass vor der Einschulung sozusagen die Händigkeit klar ist, da haben gewisse Therapeutinnen einen guten Blick drauf. Man kann noch mal ein paar Sachen machen, um das zu unterstützen, damit das Kind einfach in die Schule kommt und weiß, jo, mit der Hand schreibe ich und mit der lerne ich es und ich wechsle da nicht mehr ständig. Dann ist solche Sachen, genau, wenn generell die Stifthaltung schwierig ist, also es wehtut wirklich, also in der Malentwicklung sind Kinder unterschiedlich, da bin ich tatsächlich auch relativ Genau, es ist individuell, da kann sich nochmal was tun. Aber wenn das Kind wirklich sich beklagt, dass es wehtut, einen Stift in der Hand zu haben, auch so rein von vor der Vorschule, und wenn es in der Schule da tatsächlich auffällt, dann ist das, wo man auf jeden Fall nochmal ergotherapeutisch hingucken kann. Mhm. Genau, wenn die Kinder dauerhaft sehr unruhig sind, dass Stillsitzen sehr schwierig ist, ist auch nochmal, kann man mit der Ergotherapie drauf schauen. Und dann ist eher sozusagen der große, ja, Konzentration, Aufmerksamkeit. Öfters kann man auch wirklich, wenn ein Kind im Verhalten recht explosiv ist oder auf eine Richtung auffallend ist, kann man da auch nochmal schauen, weil es gibt wirklich Bereiche, wo dann zum Beispiel die Wahrnehmung dahinter hängt. Also ich hatte dann Kinder, die wirklich im Kindergarten, in der Schule sehr schnell aggressiv geworden sind. Und darunter lag einfach, dass die so berührungsempfindlich waren.
Ja, dass sie sich selber nicht spüren konnten oder eben nicht abchecken konnten, wie doll oder wie wenig mag der andere gegenüber das. Ja.
Ja, oder eben das andere, dass die taktil so empfindlich waren, dass wenn nur jemand annähernd an sie rangekommen sind, sie da in den Kampfmodus gegangen sind.
Ja.
Und dann kann es da auch nochmal Sinn machen, über die Ergo-Schiene da drauf zu schauen. Was in der Schule auch immer wieder auffallen kann, das ist gut, wenn es auffällt, wenn ein Kind mit Hören, also es gibt so auditive Hörverarbeitungsstörungen, die sind tatsächlich, habe ich das, und mir fällt es unglaublich schwer, DT auseinanderzuhalten. Unterschiedliche Töne, also ich bin relativ musikalisch groß geworden, aber ich kann, was eine Oktave, eine Terz ist, Das höre ich nicht. Ich habe es so viele Stunden in meinem Leben geübt und alle um mich herum können es. Aber ich kann es dir nicht sagen. Solche Sachen und im Raum hören und irgendwie solche Sachen. Und da würde man zum Beispiel eben über HNO oder es gibt dann PET-Audiologen auch nochmal in die Richtung gehen. Aber da ist auch wieder eher die erste Station Kinderarzt. Der lässt es dann über den Pädiatrologen abklären. Und da kann dann Ergotherapie auch nochmal Sinn machen. Bei LRS und Dyskalkulie, die sind auf jeden Fall, also ich muss ehrlich sagen, genau, dass ich ja eine Weile schon nicht mehr in der Ergotherapie arbeite. Die sind früher schon öfters bei uns gelandet. Jetzt aus Mama-Perspektive würde ich auf jeden Fall mein Kind nicht in irgendeine Ergotherapie, also wenn die Ergotherapeutin eine Spezialisierung dafür hat, ja. Aber ansonsten ist eigentlich Lerntherapie, die dann auch übers Jugendamt mitfinanziert wird, da das, was so die Regel ist. Und ADHS ist dann tatsächlich, genau, da, also nach Leitlinien ist da Konzentrationstraining in der Ergotherapie sozusagen dran. Können wir nachher nochmal sprechen, wann es Sinn macht, wo man darauf vielleicht ein bisschen achten kann. Dann würde ich genau die Frage sozusagen an dich stellen, auf was achtest du oder würdest du als Mama achten, um einen guten Therapeut, Therapeutin für dein Kind zu finden, mit deinem ganzen Wissen als Therapeutin?
Ja, also ich würde vor allem ganz, ganz viel auf Mundpropaganda geben. Denn die Darstellung auf den Homepages oder irgendwo sind ja häufig ein bisschen konträr zu dem, was wir dann wirklich erleben. Genau, und dann natürlich gucken, hat diejenige oder derjenige auch die entsprechende Fortbildung, die ich brauche. Denn wenn auf der Verordnung XY draufsteht, dann möchte ich auch XY bitte behandelt haben. Genau, und da würde ich tatsächlich im Kindergarten oder in der Schule oder bei Freunden nachfragen, hey, bei wem seid ihr denn? Seid ihr da zufrieden? Und danach gehen.
Genau, das ist bei uns ja sozusagen ein bisschen unterschiedlich.
Ja.
Bei uns steht nämlich meistens einfach nur Ergotherapie. Wir kriegen nämlich nicht mehr Geld, wenn wir irgendwelche Weiterbildung machen. Wir kriegen immer das Gleiche. Und bei euch gibt's aber sozusagen, genau, Bobart-Ausbildung oder vielleicht magst du so 2, 3 Sachen sagen, die sozusagen unterschiedlich auf dem Rezept stehen können, wo man drauf achten sollte.
Genau, es gibt da zum Beispiel KG, das ist so ganz klassische Krankengymnastik. Das kann jeder machen, der von der Physiotherapieschule kommt und sein Examen gemacht hat, der darf das abrechnen. Das sind irgendwie 15 bis 20 Minuten Behandlung. Ob das mit einem Kind so sinnvoll ist?
Ja.
Also ein bisschen kurz. Genau, und das, was wir eigentlich am meisten behandeln, ist, wenn da drauf steht KGZNS Kinder, dann haben wir eine halbe Stunde oder manchmal haben wir auch eine Doppelstunde. Und da gibt es eben noch Bobart oder Wolter. Und wenn der Arzt sagt, hier, wir wollen unbedingt, dass sie Wolter machen, dann brauchst du natürlich jemanden, der auch die Wolter-Fortbildung gemacht hat. Genau.
Ja, es ist spannend, dass du gesagt hast, die Mundpropaganda. Also wir zum Beispiel ganz persönlich haben in einer Praxis wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Und dann habe ich mich mit einer anderen unterhalten, die absolut meine Haltung hat, die ich super toll finde. Und die war in der gleichen Praxis super zufrieden.
Naja, Praxis ist ja auch nicht gleich Mensch, ne? Also es gibt ja in der Praxis verschiedene Kollegen und Kolleginnen. Und ich sage immer, das darf schon auch menscheln. Ja, also wir brauchen schon auch eine Beziehung und eine Basis. Und die hast du vielleicht nicht mit jedem.
Genau, also ich finde das auch wichtig, so Mund zu Mundpropaganda. Und dann mag ich aber trotzdem auch noch den Mut machen, auch in Kontakt zu gehen. Vielleicht passt es ja doch. Also die Therapeutinnen sind einfach auch nur Menschen. Und ich glaube rückwirkend tatsächlich, dass meine Nase und eine gewisse Klarheit meines Auftretens einfach zu Irritation geführt hat. So, dass es manchmal einfach nicht so ganz doll matcht und dann schief laufen kann. Daher ein bisschen, wie wenn wir im Podcast irgendwie mit Eltern-Lehrer-Kommunikation gesprochen haben, finde ich es wichtig, genau, dass wir uns auf jeden Fall erkundigen. So ein bisschen rumhören. Passen die Themen jetzt zum Beispiel, genau, bei euch da? Bei uns in der Ergotherapie wäre zum Beispiel, also wir haben so ein bisschen zwei Richtungen, eben diese sensorische Integrationstherapeutinnen, die sehr auf der Wahrnehmungsebene gut ausgebildet sind. Dann gibt es so Praxen, die eher verhaltenstherapeutisch arbeiten. Genau, da sage ich nachher noch mal was. Da darf man wirklich genau hingucken oder genau hinfühlen, weil das, ja, genau. Und dass man da guckt, was ist eigentlich so ein bisschen unser Thema. Tatsächlich, wenn wir mit ADHS kommen, ist jetzt nicht der große Schwerpunkt sensorische Integration. Also da muss man so ein bisschen gucken. Und dann rate ich wirklich einfach eine Portion Vorschussvertrauen zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Und auch vielleicht selber als Elternteil einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ich bin ja nicht die Person, die behandelt wird, sondern das Kind. Und wenn das Kind mir rückmeldet, ich fühle mich da wohl, ich gehe da gerne hin, oder ich das einfach nur sehe, manchmal erzählen die Kinder das ja auch gar nicht, also so, dass die Interaktion zwischen Kind und Therapeut passt, dann kann ich vielleicht auch meine persönlichen Eindrücke der Person gegenüber ein bisschen zurücknehmen und einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, das Kind ist ja das Kind, was behandelt wird. Und deswegen, wenn das läuft, dann bin ich auch happy.
Genau, auch das ist genau ein wichtiger Faktor. So, genau. Erstmal dieses Vorschussvertrauen. Und wenn wir wollen, dass die Therapeutinnen uns vertrauen, sozusagen, auch sozusagen, ich vertraue jetzt erstmal. Und gleichzeitig bin ich auch ein großer Fan zu sagen, wir haben freie Therapeutinnenwahl.
Ja.
Es kann einfach sein, dass es nicht passt.
Genau.
Und ich kann von der Ergotherapie sprechen, gerade wenn manche Therapeutinnen sehr in diesem verhaltenstherapeutischen Kontext sind. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es rechtlich ist, aber ich nenne jetzt mal Interact Plus als Konzept, wo ich mich mit der Theorie tatsächlich sehr, sehr schwer tue. Ich möchte nicht sagen, dass jeder Therapeut, der nach Interact Plus arbeitet, Scheiße arbeitet. Es sind immer noch Menschen, wie man das umsetzt. Und ich habe da auch tolle kennengelernt. Aber das Konzept an sich ist sehr verhaltenstherapeutisch, sehr das Verhalten angucken, wie kann ich das
steuern.
Sozusagen teilweise mit Methoden, die sich wirklich, wirklich nicht gut anfühlen. Und da mag ich einfach Mut zu machen und zu sagen, wir sind hier nicht gebunden und nicht verpflichtet, und ich schade meinem Kind jetzt auch nicht, wenn ich eine Therapie abbreche, wo ich wirklich merke, das passt nicht.
Ja, also menscheln ist das eine und inhaltlich ist das andere, und manchmal geht es halt konform, manchmal nicht. Genau, schaut da genau hin und seid mutig, bleibt bei eurem Kind und steht für das ein. Das ist eigentlich das, was auch sowohl im schulischen Kontext als auch im therapeutischen Kontext Sinn macht. Und ich bin immer Fan davon, wenn Eltern sagen, hey, wir hätten gerne mal ein Elterngespräch. Das gibt's bei uns nämlich eigentlich gar nicht so wirklich. Ja, es ist nicht vorgesehen. Gleichzeitig finde ich es total wichtig, auch mal nur mit den Eltern zu sprechen und vielleicht auch mal ja eine Zielvereinbarung zu machen und mal ohne das Kind konkret zu überlegen, was sind die nächsten Schritte. Gerade in der Langzeittherapie kann das total sinnvoll sein. Und Ja, wir sind auf die Eltern ja auch ein Stück weit angewiesen als Therapeutinnen. Ne? Also ich habe jetzt eher die Kleinen, das heißt, die Eltern sind bei mir auch immer dabei. Ich bin immer in so einem Triangelgespräch, sage ich jetzt mal, vor allem im ersten Lebensjahr sowieso. Und dann kristallisiert sich irgendwann raus, okay, schaffen wir es auch mal ohne die Mama, ja, wenn man sich schon eine Weile kennt. Ich sage jetzt Mama, weil es meistens die Mütter sind, die die Kinder bringen. Geht natürlich auch mit dem Vater oder einer anderen Bezugsperson. Und selbst wenn das Kind alleine in der Therapie ist, dann kommen die Eltern bei mir immer am Ende die letzten 5 Minuten nochmal dazu und wir besprechen, was wurde gemacht, wo gab es Schwierigkeiten, was könnt ihr zu Hause davon umsetzen. Und diese Zusammenarbeit ist einfach unheimlich wichtig, um auch ein Ziel überhaupt zu erreichen. Denn ich brauche die Eltern mit in meinem Boot oder mit an meinem Strang ziehend, damit wir gemeinsam für das Kind eben ja die festgesetzten Ziele erreichen können. Und das bedarf eben auch Umsetzung im Alltag und dafür brauche ich die Eltern.
Ja, absolut. Also da stimme ich dir total zu und das ist ja auch absolut die Studienlage und so bin ich überhaupt jetzt in meinen Beratungs- und Dingskontext gekommen, weil ich das einfach begriffen habe und einfach auch gespürt und erlebt habe, um wirklich einen Fortschritt fürs Kind zu bekommen, braucht es dieses Triangel, mindestens Gefühl. Also ein Viertklässler kann auch mal alleine zur Ergo gehen. Der braucht dann Mutti, Vati, Tante nicht unbedingt. Aber es braucht hin und wieder diese Gespräche. Es braucht diese Haltung, die drei Seiten sozusagen, Therapeutin, Eltern, Kind sitzen in einem Boot. Wie viel jetzt jeder paddelt, das ist dann nach Alter und nach Thema irgendwie so. Aber man sitzt zusammen im Boot und
ja.
Ich würde sagen, vielleicht ist das mit einer der Botschaften, die mir auf jeden Fall am Herzen liegt von dem Podcast, für alle Beteiligten, also auch wenn die Therapeutinnen zugucken, die Eltern sind kein Gegen, sondern es ist wichtig, dass wir die ins Boot kriegen,
ja,
emotional und vom Gefühl.
Genau, und dazu, das ordne ich manchmal auch ein, dass ich manchmal, also gerade wenn ich so den Eindruck habe, boah, für die Eltern, die tun sich echt schwer damit, ne? Also ich bin ja weiter Therapeutin, das ist manchmal auch wirklich eine große Herausforderung für die Eltern. Ich ordne dann ganz oft ein, ich sage dann, okay, warum seid ihr hier? Ja, weil das und das und das. Okay, das ist euch aufgefallen, das ist dem Arzt aufgefallen, haben wir hier an der Stelle einen Leidensdruck. Ihr kommt vielleicht in der motorischen Entwicklung nicht weiter an der Stelle und wo wollen wir denn jetzt hin, was brauchen wir dafür? Und was ich auch einordne, ist, dass ich zum Beispiel auch sage, okay, ihr als Eltern habt bei der Geburt das Sorgerecht bekommen für dieses Kind. Das heißt, ihr seid allumfassend für dieses Kind verantwortlich und zuständig. Und das umfasst auch die Gesundheitsfürsorge. Und deswegen seid ihr hier. Und das finde ich manchmal ganz wichtig, gerade wenn die Eltern so strugglen, so. Also, wenn man so den Eindruck hat, so, oh, die wollen am liebsten abbrechen, weil das alles zu viel, zu anstrengend, so keine Ahnung, was ist wirklich mal zu benennen, so, ey, ihr seid dafür verantwortlich. Ja? Und ihr dürft natürlich entscheiden, nee, machen wir nicht. Oder wir wollen was anderes, das ist völlig in Ordnung. Nur es ist eure Verantwortung. Und da darf dann im Nachhinein eben keiner sagen, ja, hätte mal. Nee, eure Verantwortung. Und das auch als Therapeuten, ja, so ein bisschen bei den Eltern zu lassen. Ja, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass ständig irgendwelche Termine abgesagt werden. Das ist Sache der Eltern. Kann ich mich drüber ärgern? Klar. Aber das ist Sache der Eltern. Und das nochmal so ein bisschen klar zu haben, ist häufig ganz hilfreich und gleichzeitig auch zu sagen, okay, ihr seid die Expertin für euer Kind, ihr kennt euer Kind am besten und ich bin die Expertin für, jetzt in meinem Fall, Motorik oder Bewegungsentwicklung oder wie auch immer wir das dann benennen wollen, ja, und mir ist immer wichtig, dass wir diesen beiden Expertisen zusammenbekommen. Ja, also so ein Strang, an den wir uns vorstellen, einen Strang, an den wir gemeinsam ziehen wollen, der wird ja auch erstmal geflochten. Und der wird halt geflochten aus deren Expertise und meiner Expertise und dann vielleicht noch der Expertise des Arztes und vielleicht noch SPZ. Und dann strängeln wir diesen Strang zusammen und dann ziehen wir da gemeinsam. So erkläre ich das den Eltern ganz gerne. Und ja, mit dieser Klarheit, die die Eltern dann mitbringen, ist es häufig einfacher,
ja,
zu behandeln.
Genau, es geht um Verantwortung und auch immer, was bei mir im Bereich immer wieder so ist, dass es in der Ergo ist manchmal auch eher so, dann, wir haben es nicht gut genug hingekriegt. Das ist unser Versagen, dass unser Kind jetzt in der Ergo ist oder so. Und da nochmal wirklich zu signalisieren,
ja,
das ist verantwortungsbewusstes Verhalten. sich diese Unterstützung zu holen, sich diesen Raum zu holen. Also manchmal sagen das sogar auch Ärzte. Ach, müssen Sie einfach nur so, dann ist keine Ergo notwendig. Man ist als Eltern kein Ergotherapeut. Und selbst wenn man als Eltern Ergotherapeut ist, das bin ich nämlich und meine Kinder sind in die Ergotherapie gegangen, weil ich bin hier zu Hause Mama und ich bin nicht Ergotherapeutin und habe das nicht zu vermixen. Es ist auch nicht mein Versagen, dass meine Kinder sozusagen teilweise in der Ergotherapie waren oder sind, sondern es ist mein verantwortungsbewusstes Handeln, weil ich mich auskenne, sozusagen.
Dass du dir Unterstützung geholt hast. Ja,
ja, genau. Und die Ärzte da genau damit ins Boot geholt. Und tatsächlich eher rechtzeitig als zu spät. Auf jeden Fall mal drauf gucken. Ich finde es tatsächlich auch immer so ein Spagat. Es ist gut, mal so ein bisschen drauf zu gucken. Wie gesagt, bei meinen Kindern jetzt dieses Laufdings. Der eine ist dann mit 18,5 Monaten und der andere mit 19,5 Monaten losgelaufen. Und da war nichts sozusagen, was irgendwie so... Und manchmal braucht es eine Portion Geduld. Aber es macht Sinn, da einmal drauf zu gucken. Ein Fachmann, eine Fachfrau, um zu schauen, braucht sie Portion Geduld. Und dann dürfen wir Eltern diese Geduld haben und ich durfte mir die Sprüche anhören, was du bist Ergotherapeutin und deine Kinder laufen immer noch nicht. Diesen Spagat zu finden. Es waren ja auch schon immer mal wieder so im Austausch, sozusagen wir schwanken jetzt so ein bisschen, vielleicht wird es ein bisschen spannender für Kolleginnen uns jetzt zuzuhören. Unsere Haltung in der Therapie. Bei dir ist es ja ganz stark die GfK also bindungsorientiert, dieses Zugewandte, daran glauben. Also ja, auch Teamgedanke ist für mich irgendwie so ein bisschen. Ja, wie packst du das ein in deine Therapie?
Das ist eine sehr spannende Frage. Wie packe ich das ein? Ich kann es gar nicht auspacken. Das ist mein Thema. Also ich sag mal, wenn ich die Haltung habe, dann habe ich die ja nicht nur im Privaten und vor der Praxistür. Packe ich dann eine andere Haltung? Also das funktioniert nicht. Ne? Das war meine große Herausforderung tatsächlich nach meiner ersten Elternzeit. Ich war nämlich vorher auch sehr verhaltenstherapeutisch unterwegs. Ich habe auch die Fortbildung, von der du vorhin gesprochen hast, in Teilen gemacht.
Ich auch.
Genau, ja, genau. Wir kommen nämlich aus der gleichen Ecke und haben uns dann erst im Privaten und dann im Beruflichen mit der Haltung beschäftigt, bindungsorientiert, beziehungsorientiert, wie auch immer wir sie nennen wollen. Genau, und ich bin eben ja im Prozess mit der gewaltfreien Kommunikation ganz fleißig unterwegs, sowohl privat als eben auch im Praxisalltag. Und ja, wie bringe ich das ein? Ich kann es gar nicht rausnehmen, sagte ich eben schon. Ich habe irgendwann mal bei Instagram den Hashtag Beziehung vor Therapie ins Leben gerufen und das sagt eigentlich alles. Also mir ist total wichtig, ja, den Menschen zu sehen. Ich meine, wir behandeln Menschen in allen Facetten, wie es sie gibt, ja, mit allen Emotionen, mit allen Bedürfnissen, die mitbringen. Und ich möchte die Menschen auch sehen. Also ich möchte halt nicht nur die Diagnose sehen oder das Symptom, sondern ich möchte auch den Menschen dahinter sehen. Sowohl die Eltern als auch die Kinder. Und mir ist es einfach total wichtig, da ja mit so einer gewissen bedingungslosen Liebe auch ranzugehen und zu vermitteln, ihr seid hier und ich bin hier und wir machen das gemeinsam. Es ist kein Gegeneinander. Und ja, auch ein bisschen aufs Wording zu achten. Das ist ganz spannend. Da kann ich vielleicht einen kleinen Exkurs erzählen. Also in meiner Weiterausbildung, da haben wir tatsächlich vom Hauptmangel gelernt. Also wir mussten immer den Hauptmangel beschreiben. Was ist denn jetzt konkret das Problem? Und das haben die jetzt vor ein paar Jahren tatsächlich angepasst in therapeutischen Fokus. Boah, wie schön. Also so, ja, eben, und eben nicht zu gucken im Befund, was kann das Kind nicht, sondern zu gucken, was kann das Kind? Was kann es schon? Wo steht es? Und dann nicht zu sagen, okay, das kann es noch nicht, das kann es noch nicht und hier fehlt mir das, sondern zu sagen, okay, ich beschreibe jetzt, was es kann. Und daraus weiß ich, was ist mein therapeutischer Fokus, wo wollen wir hin? Und das macht mit den Eltern ganz viel, weil wenn ich denen immer erzähle, das kann das Kind nicht und das kann und hier fehlt noch dies und hier fehlt noch das, dann ist das ja so total negativ behaftet. Und wenn ich sage, ja, hey, es macht das so und so, dann ist das eine Beschreibung, dann ist das völlig neutral und dann ist es, dann liegt es auch viel leichter, es ist viel weniger schwer für die Eltern, dann auch vielleicht in der nächsten Woche dahin zu kommen, weil sie sich einfach in dem Ist-Zustand gesehen fühlen, anstatt in dem ist nicht.
Ja, also wenn man da hinkommt und immer nur hört, das Kind macht das nicht, das macht das nicht, macht das nicht, das braucht als Mama ganz schön.
Ja. Und gleichzeitig habe ich das natürlich im Kopf, ne? Also das kann ich ja nicht ablegen. Also die Grenzsteine oder die qualitativen Merkmale eines Bewegungsschrittes, die sind ja da und die weiß ich. Das ist meine Aufgabe und da will ich ja auch hin. Ich sehe mich immer so als Begleiterin, wieder zur Physiologie zu kommen oder möglichst nah an die physiologische Entwicklung ranzukommen, an die Knackpunkte ranzukommen. Und ja, auch da zu erkennen, was sind so die Bedürfnisse dahinter, ne? Also, warum sind wir besorgt? Ah ja, Fürsorge, Gesundheit und so weiter. Und das auch zu benennen und den Eltern da auch ein Stück weit, ja, ich sag mal, wir sind ja immer in so einer beratenden Tätigkeit auch als TherapeutInnen und denen auch so ein bisschen was mitzugeben. Das finde ich irgendwie auch wichtig.
Ja, total schön, was du sagst. Und genau, das kann ich bei mir hier auch absolut genauso sagen. Und bei der Ergotherapie ist es sogar so, dass, also ich habe das Studium, ist schon ganz schön lange jetzt her, über 10 Jahre. Und die Theorie, die Modelle, nach denen wir arbeiten, die ist auf jeden Fall. Also bei uns ist das Hauptwort Klientenzentriertheit. Und eigentlich bastelt sich da alles drumherum und die Betätigung. Also dass es wirklich um den Menschen geht, der im Mittelpunkt ist. Und wie er sich betätigen kann, das sollte im Fokus und im Ziel sein. Die Theorie ist da und ausführlichst, und wir haben uns ausführlichst da reingetaucht, genau das umzusetzen. Und genau, also da passiert viel, das ist auch voll schön, wie du das von Wojta erzählst. Und das macht einen Unterschied. Und wie wir drauf gucken, und ich bin auch überzeugt, wir kommen schneller dazu, als wenn wir immer das Hauptproblem im Fokus haben, sondern den therapeutischen Fokus. Und da ignorieren wir ja nichts. Also man kann uns jetzt nicht vorwerfen, wir reden uns alles schön. Nein, wir richten den Fokus da drauf. Aber wir machen es individueller und zukunftsgerichteter.
Ja, und das fördert die intrinsische Motivation, einfach den Fokus zu legen und anstatt zu sagen, das läuft alles schlecht hier. Das kann's nicht, das kann's nicht.
Ja, genau. Und eben, was in der Ergo so sehr zentral ist, diese Klientenzentriertheit, die sich eben mit Bedürfnisorientierung total überschneidet. Also ich profitiere da von beidem. Von dieser Ergo-Hintergrund ist für mich, also unterstützt mich auch in meiner bindungsorientierten Haltung, weil es geht um die Ziele des Klientens. Und auch wenn ich mit den Kindern arbeite, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe, was irgendwie einen schwierigen Stand in der Klasse hat und es dann zu mir kommt und sagt, du, was sind deine Ziele? Ich gucke dann zum Beispiel 3 Ziele. Und dann steht da auch Tore schießen. Die Eltern haben jetzt vielleicht andere Ziele, die Konzentration steigern, die Klassenlehrerin hat vielleicht das Ziel, weniger ärgern oder solche Sachen. Das sind 3 Ziele, die nebeneinander bei mir stehen. Und die auf das Hauptziel, dass das Kind besser in der Klasse integriert ist, zum Beispiel genauso auch einwirken können. Weil ich, wenn ich mit diesem Kind daran arbeite, Tore besser zu schießen, ich das Kind ernst nehme, ich dem Kind aber auf dem Weg auch Wege zeige, also so Metastrategien, wie kann ich Ziele erreichen?
Ja, wie gehe ich mit Frust um?
Ganz genau diese Sachen. Und es kann tatsächlich sein, dass wenn er besser Tore schießen kann, ein anderes Ansehen in der Klasse hat, lieber in die Schule geht, weniger Konflikte hat und sich leichter konzentriert. Also es kann auch sein, dass wir über diese Schiene dieses Ziel erreichen. Ich vergesse die Ziele der Lehrerin und der Eltern nicht, sozusagen, aber dadurch ist eigentlich die ergotherapeutische Haltung und die bindungsorientierte Haltung ganz nah beieinander. Genau, und trotzdem kennen wir das beide, dass es Kolleginnen gibt, die eher noch eine andere Haltung haben, das Problem im Fokus zu haben, manchmal das Problem auch im Patienten zu sehen oder in den Eltern des Patienten zu sehen. Wie gehst du damit um?
Ich habe da die Grundannahme der GfK Nummer 1 im Herzen, Marshall Rosenberg, der die Grundannahme festgelegt. Und ja, der geht davon aus, dass jeder Mensch jederzeit das Bestmögliche macht, ja, oder sein einzig Mögliches in dem Moment. Und genau wie Eltern oder auch alle anderen, die wissen es in dem Moment vielleicht einfach nicht anders. Sie haben es nicht anders gelernt. Und ich mache mich da völlig frei von Verurteilung. Also ich verurteile das nicht. Ich sehe das, ich kann das beschreiben. und ich kann es anders machen und ich kann vielleicht auch ein Gespräch anbieten und sagen, hey, hast du mal Lust, dass wir uns mal darüber austauschen? Wie machst du das? Wie mache ich das? Oder so. So gehe ich damit um.
Bei mir war es tatsächlich, mich hat das sehr viel Energie gekostet. Mich hat das sehr viel Energie gekostet, bei mir zu bleiben, wenn ich teilweise das erlebt habe. Und es ist auf jeden Fall ein Faktor, dass ich heute das mache, was ich mache. Nämlich mit nur Menschen zusammenzuarbeiten, die da eine ähnliche Haltung haben.
Ja.
War jetzt mein Weg. Ich finde es eigentlich, also was heißt, ich will ja nicht, genau, ich finde es genauso wertvoll. Und ich erlebe es auch in meinem alten Team, ich kenne da welche und ich war nicht die Einzige in einer zugewandten Haltung. Da hat sich auch wieder was verändert. Also es macht auch total Sinn, drin zu bleiben, die Haltung zu leben. Ganz genau das, was du beschreibst. Und ich glaube, dass man damit auch sehr, sehr viel bewegen kann.
Ja, und immer wieder umzuformulieren, wenn irgendwelche...
Ja.
ja, also dieses Schubladendenken, was wir ja alle Menschen, da können wir uns kaum von frei machen. Das ist halt super schwierig. Das ist wirklich ein langer Prozess. Das geht nicht mal eben schnips. Und wenn du das bemerkst, dann ja, das umzuformulieren in deiner positiven Sprache. Und das macht dann doch schon viel aus.
Ja, wie schön. Jetzt haben wir eigentlich einen runden Bogen, glaube ich, wo ich auf jeden Fall, genau, traut euch Therapie sozusagen, ich glaube, das ist, oder traut euch generell, traut euch Therapie anzunehmen, traut euch Vorschussvertrauen zu geben in eurer Haltung und auch traut euch vielleicht ein Stück loszulassen, wenn man merkt, das Kind kommt damit ganz gut zurecht, man selber stolpert ein bisschen. Und traut euch gleichzeitig auch Stopp zu sagen. Wenn man wirklich merkt, das tut uns nicht gut, das ist eine ganz andere Haltung. Ich will da nicht dauerhaft für kämpfen. Und du hattest vorhin gesagt, es ist so ähnlich wie in der Schule, genau das manchmal mit einer anderen Haltung. Ein bisschen ein Unterschied ist, Therapeut können wir leichter wechseln als die Schule.
Ja, definitiv. Genau, ihr habt freie Therapeutenwahl. Ja. Und raus aus dem Kampf. Also irgendwo gegen anzukämpfen, das ist wenig hilfreich an der Stelle.
Ich habe immer eine Abschlussfrage, die auch nochmal so ein bisschen ins Persönlichere reingeht. Aber du hast sie eigentlich vorher schon beantwortet. Aber vielleicht können wir da noch einen kleinen Schwerpunkt drauf machen. Was hat sich für dich verändert als Therapeutin, seitdem du Mama bist?
Oh, verstehen. Ganz viel Verständnis. Also früher war ich extrem genervt, wenn Menschen zu spät gekommen sind. Ich habe das immer als gegen mich empfunden und die sind so unzuverlässig und so weiter. Und seitdem ich selber Mutter bin und gelegentlich pünktlich irgendwo sein darf, sehe ich das anders. Ich habe da auch mal einen Post zugeschrieben, genau zu diesem Thema, dass ich nämlich gesagt habe, bevor eine Mutter oder ein Zugehöriger, was auch immer, mit einem Kind, jetzt speziell Baby, aber darauf habe ich das bezogen, bei mir in der Therapie landet, hat er ja schon einen Halbmarathon hinter sich. Und das zu sehen und das anzunehmen, zu sagen, ah ja gut, ist heute 5 Minuten zu spät, naja, anstatt das zu verurteilen, was war denn los? Und vielleicht auch nochmal nachzufragen, hast du eine Idee, wie wir es beim nächsten Mal, dass wir die ganze Therapiezeit haben, hast du eine Idee, was du beim nächsten Mal anders machen kannst, in dem Wissen, dass immer was dazwischen kommt? Da einfach entspannter zu sein. Also ich glaube, das Verständnis für die Struggles der Eltern, das hat sich definitiv verändert.
Und tatsächlich bei dir auch die Haltung.
Ja.
Wie bei mir auch.
Ja. Genau, durch die Elternschaft, ja.
Wo ich bei mir sage, ich glaube, also ich bin eher schon Richtung Bo aufgewachsen, bin dann in die Therapie sozusagen mal kurz abgebogen von der Haltung her. Oder hat es nicht so ganz klar. Also ich muss ehrlich sagen, so wenn man sich da manche Konzepte anguckt, das hört sich manchmal halbwegs logisch an. Wirklich auch vergleichbar, also was mir mit Stein im Bauch liegt, ich habe als junge Therapeutin jedes Kind kann schlafen lernen empfohlen. Das hat sich für mich als kinderlose, jung, denkt, das hat sich logisch angehört. Mhm. Weniger Tränen, weniger Stress für alle Beteiligten innerhalb von weniger Tage, mehr Qualitätszeit, mehr auf der Beziehungsebene. So habe ich das gelesen und hatte einfach keinen Blick, dass der Weg dahin eine Katastrophe ist, sozusagen. Und diesen Blick, den habe ich als Mama dann, also diese Bewusstheit, ist schön und gut, wenn man einen schönen, entspannten Tag hat, aber nicht jeder Weg sozusagen zum Ziel ist. Da werden manchmal Sachen verdreht.
Ja, und auch da, du wusstest es in dem Moment nicht anders. Ne? Und du kannst ja nur mit dem Wissen arbeiten, was du zu dem Zeitpunkt hast. Und deswegen, finde ich, dürfen wir da auch milde sein mit uns selber und bedauern, dass es so war und gleichzeitig zu wissen, okay, jetzt weiß ich mehr, jetzt habe ich meine Meinung geändert, jetzt darf ich was anderes erzählen, das ist okay.
Absolut, genau. Maike, ich danke dir total für dieses schöne, runde Gespräch.
Sehr gerne, Kirin. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Wir auch als Therapeutinnen eben entwickeln uns weiter, kriegen neue Perspektiven. Eigentlich wichtig. Ich glaube, das ist auch was Schönes, was in Therapie eben entstehen kann. Wenn der Therapeut, die Therapeutin die Offenheit mitbringt, ja, die Familie kennenzulernen, die Perspektiven kennenzulernen, die Offenheit der, mag es die Familienkultur sein, mag es eine andere Kultur sein, und gleichzeitig die Eltern auch diese Offenheit mitbringen, wie kann dieser therapeutische Prozess für mein Kind wertvoll und wichtig sein und wie kann ich es unterstützen und gegebenenfalls die Entscheidung machen, nicht unser Unterstützungsweg. Unterstützen? Wenn du Coach, Therapeut, Trainerin bist, ich unterstütze dich von Herzen gerne im Entwicklungsraum. Den Link findest du in den Shownotes und der Beziehungsbooster wird euer Miteinander für alle Eltern von Wackelzahnkindern, sprich zwischen 5 und 10, euren Alltag erleichtern und unterstützen. Den Link findest du auch in den Shownotes. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Für mich ist, genau, kommt eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich erzähle euch demnächst auch drüber. Bei Insta wissen es auch schon manche. Ja, und es kommen tolle neue Podcast-Folgen. Da ist einiges in Planung. Wir alle können uns freuen. Bis dann.